Nach einer kleinen Pause sind wir jetzt wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Pause?
Ja, so ein paar Wochen gab es jetzt.
Ach so, ja. Ich war im Urlaub, ganz vergessen schon wieder.
Man sieht es ein bisschen. Braun gebrannt stehst du vor uns und hast auch ein paar spannende Themen mit dabei. Wir starten wie oft mit einem Gesamtmarktüberblick und da können wir über Rekorde sprechen. Der S&P auch gestern wieder auf einen neuen Rekordstand, zwischenzeitlich gestiegen. Also nix Sommerloch. Nix schwacher August, aber es mag wohl vor allem an einigen wenigen Unternehmen liegen, dass es so gut läuft.
Ja, kommen wir gleich noch drauf, auf diese hohe Konzentration, weniger Werte im S&P. Fakt ist, ein Chart sagt mehr als 1000 Worte. Wir haben nach dem April-Crash in Anführungszeichen schnell erholt und womit kaum jemand gerechnet hat, dass es direkt danach weiter nach oben ging, obwohl wir weiterhin die Zollproblematik haben. Wir haben auch andere Sorgen, aber wichtig ist, und da gehen wir auch noch gleich drauf ein, wichtig sind die Unternehmensgewinne und die sind doch in der Regel sehr gut ausgefallen, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und das stützt den Markt. Dazu kommen gute Inflationsdaten, die wir jetzt wieder hatten. Man geht jetzt davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden im September zu nahezu 100%. Also die wichtigen Daten, Unternehmensgewinne, Zinsumfeld, Inflation, das passt. Und die Störgeräusche, die wir durch einen gewissen Herrn in den USA haben, die sind immer noch da, die werden auch da bleiben, die werden nicht verschwinden. Aber der Markt schüttelt das ab und das ist ein ganz klares Zeichen von Stärke. Und es spricht nichts dagegen, dass der Markt noch weiter nach oben läuft. Vielleicht nicht unbedingt im Sommer, aber dann vielleicht zum Jahresende weiter.
Wir haben das uns mal Grafik mitgebracht. Wir können mal auf das Gewicht der 10 größten Unternehmen im S&P blicken.
Genau, das ist ganz erstaunlich. Also man sieht, wir hatten schon mal Gewichtung von 25% der Top 10, aber jetzt sind wir bei fast 40%, 38%, 39%, machen die größten 10 Firmen aus. Das heißt, die verbleibenden 60% gehen dann auf die anderen 490 Firmen. Und das ist schon eine Fokussierung, eine Konzentration, die wir, wie gesagt, so noch nie gesehen haben. Und das liegt natürlich vor allen Dingen an Nvidia, die alleine ja bei 4,4 Billionen Börsenwert sind. Ich glaube, Nvidia macht alleine über 10% aus dem S&P. Also das ist ein Trend, den viele als Warnsignal sehen. Das kann nicht gut gehen. Ich glaube, also erstmal hat es seine Berechtigung, dass diese Firmen natürlich auch sehr gut laufen. Sehen wir auch gleich noch. Und natürlich, oder glaube ich, dass diese Konzentration noch weitergehen wird. Wir werden wahrscheinlich in einigen, vielleicht in einem Jahr hier stehen und sagen, die Top 10 machen über 50% des S&P aus. Es ist nun mal so, dass viele große Firmen immer noch größer werden und kleinere Firmen, ich will nicht sagen vom Markt verschwinden, aber eben nicht mehr dieses Wachstum haben. Und das sieht man hier ganz gut. Das ist nämlich ganz interessant. Das sehen viele nicht. Das ist das Gewinnwachstum einmal der Top 10 im S&P. Das ist
Rosa.
Rosa, genau. Rosa. Schöne Farbe. Und das sind die anderen Firmen, die anderen 490 Firmen in Blau. Und seit 2019 sind die Top 10 sind die Gewinne um 190% gewachsen und bei den anderen nur um rund 40%. Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen ist diese Fokussierung der Top 10 auch gar nicht mal so schlimm. Das ist sogar eher gut, weil die Gewinne eben deutlich schneller wachsen. Und deswegen sind die Firmen auch da, wo sie sind. Und es sind in der Regel diese Top 10. Ich glaube, es sind alles Technologiefirmen. Ja, würde mich wundern, wenn einer nicht dabei ist.
Du hast auch schon die Bilanzen angesprochen. Da haben wir auch noch eine Grafik dazu, dass die Mehrheit, was das vergangene Quartal angeht, die Erwartungen übertroffen hat.
Genau, wir sind ja jetzt mit der Quartalssaison fast schon durch. Also die meisten Firmen haben ihre Zahlen gemeldet. Und wir haben 80% der Firmen haben die Erwartungen übertroffen, die Gewinnprognosen. Das hier war genau getroffen. Das ist natürlich sehr selten, weil da muss man schon eine Punktlandung hinlegen und das sind die verfehlt haben. Was ganz erstaunlich ist und auch was wenig überrascht, dass die beste Branche, die Informationstechnologie ist, da haben nämlich weit über 90% der Firmen die Erwartungen übertroffen und ganz schlecht sieht es aus bei Materials, sah es wirklich unangenehm aus. Also die Quartalssaison läuft sehr gut, 80% ist ein guter Wert, liegt über dem langjährigen Durchschnitt, alles gut, fast alles.
Fast als Erwartungen. Schauen wir mal auf die Erwartungen.
Genau, das ist auch ganz interessant. Zusammen mit den guten Zahlen wurden auch die Prognosen für das dritte Quartal angehoben. Und das sieht man noch am Ende Juli wurde für das dritte Quartal ein Gewinnwachstum von 4,6% erwartet. Jetzt sind schon 5,1. Das ist jetzt so wieder schon so viel, wie wir noch im Mai hatten. Weil an der Börse zählen ja immer die Prognosen und die Gewinne werden weiter wachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie im zweiten Quartal. Da sind wir zweistellig gewachsen, im dritten Quartal immerhin 5,1% und im Technologiesektor sogar ein Wachstum von 10,4%, also doppelt so hoch. Und hier sind die Prognosen deutlich stärker angestiegen. Da sind wir, glaube ich, sogar so ziemlich auf Jahreshoch. Und das rechtfertigt dann letztendlich auch den Kursanstieg, gerade im Technologiesektor, dass nicht nur die Zahlen gut waren, sondern auch die Prognosen besser geworden sind.
Und jetzt schauen wir noch drauf, wie die Aktien dann immer am Tag nach der Zahlenvorlage oder am Tag der Zahlenvorlage reagiert haben.
Genau, und das zeigt mit diese Durchschnittswerte nicht. Was ist denn mit Firmen passiert, die zum Beispiel ihre Zahlen oder die Prognosen nicht erfüllt haben? Und die sind ja schon abgestraft worden. Also erstmal, diese Grafik zeigt an, dass die aktuelle Entwicklung in dieser Quartalssaison und im Hellblau in den letzten 5 Jahren der Durchschnitt. Wenn die Firmen sowohl die Gewinnprognosen als auch die Umsatzprognosen erfüllt haben, ging es im Schnitt um 1% nach oben in dieser Saison. Das wäre etwas besser als in den letzten 5 Jahren. Wenn die Umsatzprognose verfehlt worden ist und die Umsatzprognose getroffen worden ist und die Gewinnprognose verfehlt worden ist, ging es 3,6% nach unten. Das ist doppelt so stark wie normal. Das hier ist die Umsatzprognose verfehlt, das ist ungefähr ausgeglichen. Aber das Schlimme ist, wenn sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen verfehlt worden sind, ging es im Schnitt um 7,4% nach unten. Und das ist mehr als doppelt so viel wie die 3,2%, die wir im Schnitt hatten. Also wenn Firmen ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, sind sie auch brutal abgestraft worden. Wir haben viele Unternehmen gesehen, die 20-30% verloren haben nach Zahlen. Also das darf nicht passieren. Wir haben nun mal ein Bewertungsniveau, das nicht mehr ganz so niedrig ist. Und deswegen Verfehlungen mag der Markt überhaupt nicht. Und die werden brutalst abgestraft.
Das wird natürlich nicht sehen, wie schnell sich die Aktien dann vielleicht auch wieder erholt haben. Weil ja, oft ist es die erste Reaktion und dann geht es doch wieder.
In der Regel weniger der Fall. Meistens dauert es sehr lange, bis sich Unternehmen oder Aktien von solchen Unternehmens- oder Gewinnprognosenverfehlungen wieder erholen.
Ja.
Ja. Ach so, nicht hier, noch eine schöne Linie. Nein.
Da geht's nicht hin.
Nein. Also eher rauch. Können wir das noch in grün machen vielleicht?
Beim nächsten Mal vielleicht. Grün, da sind wir schon beim Thema. Wir schauen auf den Bitcoin, es ist passiert. Heute Nacht ist er mal wieder auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die 124.000 Marke hat er überwunden.
Ja, das ist hier ganz am Rand, aber wir sind jetzt schon wieder bei unter 122.000. Es war ein kurzer Ausflug. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis dieses Rekordhoch auch langfristig bestätigt wird. Und bei 124 ist natürlich noch lange nicht Schluss. Der Bitcoin, ja, ist so ein bisschen träge geworden in den letzten Wochen und Monaten, kann man sagen. Aber Donnerstag sehr stabil und nach wie vor gibt es Mittelzuflüsse in die ETF-Fonds, können wir gleich uns nochmal anschauen. Und alles gut. Aber es gibt im Moment doch ein paar Kryptowährungen, die ein bisschen dynamischer sind als der Bitcoin.
Das ist aber noch ein Produkt, bevor wir auf andere
Kryptowährungen gehen. Genau, ich habe in meinem Report auch schon lange spekuliere ich auf den Bitcoin mit Hebelprodukten hauptsächlich. Und das ist quasi meine älteste und auch die beste Empfehlung. Und zwar im Jahr Anfang 24, also vor gut 1,5 Jahren, bin ich in ein Bitcoin-Mini-Future eingestiegen für meine Leser. Das Ziel war ursprünglich 500% zu verdienen. Das ist dann relativ bald schon fast vor einem Jahr erreicht worden. Und jetzt ist das Ziel, 1.000% zu machen, 7,95 war der Empfehlungskurs, jetzt sind wir bei 60,85, das ist eine Rendite im Moment von 665%. Und das Ziel 88, das erreichen wir, wenn der Bitcoin so ungefähr auf 150.000 steigt. Und ich denke mal, das könnten wir durchaus in diesem Jahr noch sehen.
In diesem Jahr?
Ja.
Fangen wir mal, ich bin gespannt.
Das ist ja noch lang.
Was, nicht mehr so, 4,5 Monate?
Ja.
Oder?
Ja. Gut. Bitcoin, also
ja. Manchmal geht es, kann super schnell
gehen. Das kann auch mal schnell gehen.
Plus, ich bin jetzt schon gewohnt, dass es ein bisschen zäh momentan, nicht nur momentan, in den letzten Wochen vonstatten geht, aber wer weiß, vielleicht kommt wieder Dynamik
an. Ja, aber es ist auch ganz oft so nach so langen Seitwärtsbewegungen, dass es dann auch mal einen richtigen Schub geben kann.
Schau wenn Trump noch ein bisschen lockert, die ganze Geschichte, was Kryptowährungen angeht. Ethereum, da wolltest du, glaube ich, darauf zu sprechen kommen, das läuft noch besser, wobei es hat nicht auf dem Alkohol als hochgestiegen.
Aber genau, Ethereum ist ganz spannend, während der Bitcoin ja deutlich höher steht als 2021 ist das Allzeithoch bei Ethereum immer noch aus dem Jahr 2021. Das waren $4,900. Wir sind jetzt knapp dran bei 4.800, knapp 4.700. Und dennoch ist es schon bemerkenswert, dass es so lange gedauert hat, bis Ethereum gekommen ist. Aber Ethereum hat jetzt doppelten Rückenwind. Zum einen durch die Tokenisierung. Das ist natürlich ein großer Markt. Und dann, also dreifach sogar, dann durch Firmenkäufe. Es gibt ja auch bei Ethereum jetzt einige Firmen, die sich fokussiert haben auf das Geschäftsmodell. Wir kaufen einfach Ethereum, so viel wie es geht. Und ja, das ist zum Beispiel Bitmain oder auch Sharpling, eine ehemalige Spielefirma, also die immer noch Spiele machen, aber die jetzt mittlerweile schon für über 2 Milliarden Dollar Ethereum angehäuft haben. Und dann natürlich jetzt auch seit einiger Zeit starke ETF-Käufe. Haben wir da noch Grafiken dabei? Eigentlich sollten wir...
Nee, tatsächlich.
Ach so, okay, dann... Weil Ethereum ist ganz spannend, die ETF-Käufe gerade dieser Woche, wir hatten am Montag ETF-Zuflüsse von 1 Milliarde Dollar, das gab es bei Ethereum noch nie, das war sogar deutlich mehr als beim Bitcoin, dann am Dienstag nochmal 500 Millionen und gestern nochmal 700 Millionen, also über 2 Milliarden Dollar innerhalb von nur 3 Tagen. Und da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn das so bleibt die nächsten Tage, dass Ethereum tatsächlich über die 4,9 geht und dann ist der Weg nach oben frei, dann ja. Könnte es auch durchaus noch weitergehen. Es gibt Prognosen, die sogar dieses Jahr noch fünfstellige Ethereum-Kurse erwarten, also über 10.000. Das möchte ich nicht ausschließen.
Da sind wir auch noch ein Mini-Future.
Genau, Ethereum spekuliere ich auch seit ungefähr 4 Wochen auf steigende Kurse. Und das ist ein Mini-Future, den habe ich am 16.07. gekauft, also vor ja, ziemlich genau einem Monat. Für 7,30 Euro sind wir bei 19,62, sind 168% plus. 2 Spekulationen sind auch ausgenockt worden mit -40%. Eine Spekulation wurde schon verkauft mit +140%. Also unterm Strich ist die ganze Geschichte jetzt sehr ordentlich im Plus.
Gut, und wer jetzt bislang nicht dabei war, hat aber immer noch die Chance.
Ja, es ist immer noch nicht zu spät. Also wie gesagt, Ethereum ist noch nicht mal auf dem 21er hoch. Ja. Und da ist noch viel Luft nach oben. Und wie gesagt, deutlich Rückenwind, vor allen Dingen Tokenisierung, ETF-Käufe, Firmenkäufe. Da gibt es jede Menge Kaufdruck von allen Seiten.
Was der Kryptoboom jetzt alles für Blüten treiben kann, zeigt der Blick auf den nächsten Wert. Wir schauen auf Bullish. Wer es nicht kennt, eine Krypto-Trading-Plattform, die ist gestern an die Börse gegangen. Und ja, man kann es jetzt hier nicht so gut sehen.
Aber auf den Chart, es sieht,
ja, sieht fast aus, als ob es schlecht lief, aber es lief absolut nicht
schlecht. Nein, es lief nicht schlecht. Man muss wissen, gut. Wir waren in der Spitze gestern mal bei über 100. Im Schlusskurs waren dann etwas über 70 Dollar. Der Emissionspreis war aber bei 37 Dollar, also immer noch ein Plus von über 80% am Tagesende. Und Bullish ist ja eine Krypto-Plattform, eine Krypto-Börse, die ja mittlerweile jetzt bei dem Schlusskurs einen Börsenwert hat von 10 Milliarden Dollar. Das ist schon sehr sportlich, denn man muss wissen, in den ersten 3 Monaten lag der Umsatz bei gerade mal, ich muss überlegen, ob ich jetzt irgendwas Falsches sage, ich glaube 150 Millionen. Also wenn ich das mal hochrechne, komme ich vielleicht auf einen Jahresumsatz vielleicht von 600, 700 Millionen und da sind 10 Milliarden doch schon sehr ambitioniert. Ja, das zeigt, die Stimmung an den Börsen ist gut und sie ist in Einzelbereichen auch schon ein bisschen euphorisch. Also das ist schon erinnert an Zeiten der Internetbooms, wenn Emissionen sich am ersten Tag mehr als verdoppeln. Aber dennoch, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt wir eine allgemeine Börseneuphorie haben. Wir haben eine gute Stimmung, klar, aber wir haben auch immer noch viel Pessimismus und Zurückhaltung, gerade bei den professionellen Anlegern, die immer noch sehr skeptisch sind.
Aber man muss jetzt nicht dabei sein.
Weil da muss man wirklich nicht dabei sein.
Da gibt es andere Plattformen, wo man auch Bitcoin traden, handeln, was auch immer kann, wie Robinhood.
Genau, es ist ja so, dass Bullish ist ja nicht die erste Kryptobörse. Es gibt es gibt Robinhood, es gibt Coinbase, es gibt viele andere. Auch diese, gerade Robinhood, hat extrem profitiert von dem zunehmenden Interesse am Kryptohandel und natürlich auch am Aktien- und Optionshandel. Eine tolle Aktie mittlerweile in meinem Report, die zweitbeste nach Tesla. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei Robinhood mit Plus mit 1.100% in meinem Report seit 2022, also innerhalb von 3 Jahren. Da sieht man es nochmal genau empfohlen. Im Juni 2022 mit 7,80 Euro, jetzt sind wir bei 98,50 Euro, zumindest gestern waren wir da, macht ein Plus von 1.100%. Tesla ist bei 1.500%, also es ist kurz davor, dass Robinhood sogar besser läuft als Tesla und vor allen Dingen auch in einer kürzeren Zeit. In nur 3 Jahren. Aber dennoch, also nach diesem Anstieg, wir waren ja im April runter bis auf 30 Dollar, da haben wir uns jetzt mehr als verdreifacht. Da wird es auch mal Zeit, ich will nicht sagen für eine Korrektur, aber zumindest mal für eine Konsolidierung auf dem Niveau. Also dass es in dem Tempo weitergeht, ist doch dann eher unwahrscheinlich.
Ja. Dann schauen wir auf Cisco, die gestern Bilanz gezogen haben, nachbörslich. Ja, verhaltener Ausblick.
Was ja, das Ergebnis war insgesamt ein bisschen besser als gedacht. Der Ausblick war auch ein bisschen besser, also alles leicht besser. Aber Das reicht nicht. Die Aktie hat danach plötzlich ein paar Prozent an Wert verloren. Ist natürlich auch im Vorfeld auch recht gut gelaufen, wenngleich nicht so gut wie andere Tech-Werte. Cisco ist ja so ein bisschen oldschool. Das war im Internet-Boom-Zeitalter quasi damals die Nvidia von heute. Das ist nicht mehr so klar. Man profitiert auch von KI. Das haben auch die Quartalszahlen deutlich gemacht. Aber ist sicherlich nicht die KI-Aktie der Fokus, den andere Firmen haben. Insoweit auch nicht mehr ganz so beachtet vom Markt. Mhm. Früher waren die Cisco-Zahlen das Maß aller Dinge. Heute sind es die Nvidia-Zahlen, die auch demnächst anstehen. Also alles gut. Also nicht optimal, aber auch kein Drama.
Ja, aber auch keine Euphorie. Es läuft so, aber...
Ja. Genau, auch eine Aktie, die man jetzt nicht unbedingt haben muss, ist mir persönlich auch zu langweilig und zu wenig KI-Fokus.
Na dann, schauen wir doch auf Nvidia, wenn du es gerade schon angesprochen hast. Jetzt wurde ja auch diese Woche bekannt, dass man 15% abgeben muss für die Verkäufe nach China.
Genau, aber das ist eigentlich kein Problem. Also bei Bruttomargen von 70%, die Nvidia hat, da kann ich auch mal 15% abgeben. Lieber gebe ich die 15% ab und verdiene den Rest, als dass das China-Geschäft gar nicht da ist. Das hat ja Nvidia zwischenzeitlich verloren. Jetzt hat man das zurück, jetzt muss man halt diese 15% zahlen. Das hat jetzt auch, wie man sieht, dem Kurs überhaupt nicht geschadet. Alles gut, Nvidia wird nach wie vor das Maß aller Dinge bleiben. Auch die Marktführerschaft ist auf Jahre hinaus, glaube ich, gesichert. Sehen andere nicht so. Ich kann mich erinnern, als die Aktie hier bei unter 100 war, haben viele gesagt, Gott, das war es jetzt bei Nvidia, das war es noch lange nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, bei 100, das ist ein Kaufkurs, den wird man so schnell nicht wiedersehen. Und jetzt sind wir bei 180, 80% höher. Klar, die Dynamik der letzten Jahre wird Nvidia nicht mehr haben, aber das wird weiterhin die KI-Chip-Aktie Nummer 1 bleiben. Und da lege ich mich fest auf die nächsten 2-3 Jahre. Auch wenn es Konkurrenz gibt, und das sehen wir gleich noch. Mhm. Aber
die kommen nicht ran.
Nee, an Nvidia heranzukommen ist schwierig, weil man eben diesen technologischen Vorsprung hat, man hat die Manpower, man hat zigtausende Entwickler, man bleibt ja auch nicht stehen, man macht ja immer weiter, immer neue Chip-Generationen und die Nachfrage nach den Chips ist so groß, dass sie Nvidia wahrscheinlich gar nicht alleine decken kann.
Deswegen schauen wir auf AMD, wenn du es gerade schon ansprichst. Ja, wenn man es mit Nvidia vergleicht, hinkt der Vergleich natürlich negativ zugunsten von AMD, aber an sich ist man ja sehr gut aufgestellt.
Ja, also im Moment sieht es so aus, Nvidia hat einen Marktanteil von 95% bei den GPUs, also bei den KI-Chips, und AMD hat die anderen 5%. Intel ist mittlerweile nicht mehr vertreten. Die haben es ja immer wieder versucht, aber sind in diesen Markt nie wirklich reingekommen. Jetzt ist es natürlich so, ich habe es ja gerade gesagt, wahrscheinlich kann Nvidia die Nachfrage gar nicht decken. Und dann gibt es natürlich auch viele große KI-Firmen, die sagen, ja, dann greifen wir halt auf die AMD-Chips zurück, die nicht viel schlechter sind, aber eben nicht ganz an das Niveau herankommen. Wenn man mal die beiden Firmen vergleicht, wir haben jetzt bei AMD einen Börsenwert von 300 Milliarden und bei Nvidia von 4,4 Billionen. Da muss man sich schon fragen, wieso könnte es nicht möglich sein, dass AMD auch mal irgendwann auf eine Billion kommt? Das wäre eine Verdreifachung. Das ist durchaus möglich. Jetzt nicht innerhalb von 12 Monaten, aber 2, 3 oder 4 Jahre. Denn wie gesagt, die Nachfrage nach KI-Chips wird nicht abreißen, auch wenn das viele mal gesagt haben. Die wird eher noch weiter wachsen. Und da wird man dann eben auf die Nummer 2 setzen. Und AMD hat jetzt gerade gute Zahlen vorgelegt. Wenn auch nicht ganz so gut wie erwartet. Gerade die KI-Sparte hat so ein bisschen gelitten, was auch an den Nichtverkäufen in China lag. Denn AMD durfte ja auch nicht mehr in China verkaufen. Darf man jetzt wieder, zahlt diese 15%, alles gut. Aktie hat einen schönen Lauf hingelegt, auch über 80% vom Tief, aber wir sind noch nicht am Allzeithoch. Das war, glaube ich, bei 220 vor 2 Jahren ungefähr. Und da, glaube ich, könnten wir relativ zügig wieder hinlaufen.
So ein bisschen wie in der Kryptobranche. Da kommt der kleine Bruder, also Ethereum. Und hier kommt auch so ein bisschen vielleicht aus dem Schatten dann nochmal heraus. CoreWeave hat in dieser Woche auch Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist dann nach der Vorlage abgestürzt. War das gerechtfertigt? Was sagst du zur Bilanz?
Ja, ist schwierig. Die Frage ist, war dieser Anstieg von 50 auf 150 innerhalb von 2 Monaten gerechtfertigt? Oder war das nicht vielleicht ein bisschen zu viel? CoreWeave kann ja an die Börse, also CoreWeave ist ja einer der größten Anbieter von Datencenter. Das, was jeder braucht, kam ein bisschen schwierig an die Börse. Nvidia musste ein bisschen mit unterstützen. Dann gab es diesen irren Lauf, der wahrscheinlich zu stark war. Und jetzt hat man Zahlen vorgelegt, die waren im Prinzip nicht schlecht. Der Verlust war etwas größer als gedacht. Ist aber kein Beinbruch. Und ja, 20% Schwankungen sind bei solchen Aktien auch an einem Tag durchaus, ich will nicht sagen normal, aber man muss damit leben. Das gibt es halt öfter. Ist jetzt nicht, für mich ist CoreWeave immer noch ein bisschen teuer auf dem Niveau. Da würde ich doch auf andere Firmen ausweichen.
Zum Beispiel die nächsten Applied Digital, die auch einen 15 Jahre Mietvertrag mit...
Genau, bei Corvix ist es so, dass man tatsächlich so hohe Nachfrage hat, dass man quasi Drittanbieter sucht, die Kapazitäten haben. Und da hat man bei Applied Digital jemanden gefunden, der diese Kapazitäten hat. Man hat ja schon im Juni einen großen Vertrag oder mehrere große Leasingverträge geschlossen. Das hat man jetzt nochmal erweitert, deswegen ging es bei Applied nochmal nach oben. Die Firma hat auch gute Zahlen geliefert. Hier würde ich sagen, jetzt sind wir gerade auf dem Niveau, den wir nach diesem Anstieg hatten. Und das fand ich schon nicht ausreichend, weil wir reden hier über ein Volumen von, damals waren es 8 Milliarden Dollar, jetzt ist es sogar noch deutlich mehr geworden. Und da sehe ich immer noch Potenzial. Aber auch hier muss man mit großen Schwankungen leben. Aber Fakt ist, Datencenter werden immer mehr gebraucht und auch die großen Hyperscaler werden es nicht schaffen, das alleine zu stemmen. Und man sieht es, Corvif muss auch schon ausweichen. Also, und der Pleite ist hier einer der ganz großen Gewinner.
Da müssen wir jetzt noch über Nebius an der Stelle sprechen, was wir müssen möchten. Auch da gab es, glaube ich, vor ein, zwei Wochen Zahlen, haben wir noch nicht drüber sprechen können. Wie läuft es hier fundamental?
Genau, die Zahlen waren herausragend gut. Und Nebius Group war eine der ganz wenigen Firmen, die dann auch in der Folge am nächsten Tag, glaube ich, um 20% gestiegen sind. Nicht nur glaube ich, sondern man sieht es ja hier, weiß ich, um 20% gestiegen sind. Weil die Zahlen wirklich außerordentlich gut waren. Man wächst auf Jahressicht mit 600%, von Quartal zu Quartal mit 100%. Und die wichtigste Meldung war eigentlich die, das ist so die wichtigste Kennziffer, die ARR, die Annual Recurring Revenues, also die jährlich wiederkehrenden Umsätze. Und diese hat man angehoben, die sollen zum Ende des Jahres jetzt bei 950 bis 1,1 Milliarden Dollar liegen. Und das ist nochmal eine deutliche Steigerung zu dem, was man vorher hatte. Also wir sind hier bei einem jährlichen Umsatz von 1 Milliarde hochgerechnet, und zwar jährlich wiederkehrend. Und wenn neue Aufträge dazukommen, kann sich das eben noch deutlich steigern. Und der Unterschied, der größte Unterschied zwischen Nebius und Corvif ist, gut, Corvif ist deutlich größer, aber Corvif hat auch extrem hohe Schulden und Nebius Group hat sogar noch Cash. Insoweit ist das für mich die bessere Alternative, auch wenn die Aktie vom Tief im April sich mittlerweile mehr als verdreifacht hat. Gut für die Meinungsreportleser, denn die haben tatsächlich genau im April gekauft. Man sieht es hier tatsächlich am 2. und am 7.4. gekauft im Schnitt mit 20 Euro und wir sind jetzt bei 64 Euro, macht 220% plus in 4 Monaten. Das gibt es auch nicht ganz so oft. Bei einer Aktie, bei einem Hebelprodukt durchaus, aber bei einer Aktie schon. Aber tatsächlich habe ich auch auf Nebius Group noch ein Hebelprodukt. Haben wir das auch noch mit dabei?
Nee.
Das war auch nicht dabei. Irgendwie sind so ein paar Grafiken. Auf jeden Fall, ich habe schon mehrere Turbo Calls auf die Nebius Group empfohlen und aktuell liegt der aktuelle, glaube ich, mit 260% vorn. Klar, jetzt kann man natürlich auch hier sagen, nach dem Anstieg, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Also hier muss man natürlich wissen, dass, finde ich, schon die Kurse, die wir da Anfang des Jahres hatten, zu tief waren. Dann gab es diese Trump-Zollgeschichte und die Aktie hat sich mehr als halbiert. Fand ich auch überzogen. Insoweit finde ich das Kursniveau jetzt, zwar nicht mehr schwortgünstig, aber zumindest angemessen und von hier aus noch durchaus noch Luft nach oben. Wenn es gut läuft, also wenn alles optimal läuft, wenn Nebius auch vernünftig die Datencenter bauen kann, Geldzufluss sicherstellen kann, dann können wir hier durchaus in 5 Jahren von jetzt ab eine Verzehnfachung sehen. Ist durchaus möglich, denn es gibt, glaube ich, keinen Markt oder kaum einen Markt, der stärker wachsen wird als der für Rechenzentren. Und noch ein Vorteil, Nebius ist nicht in den USA aktiv, sondern auch in Europa. Und man hat eben noch einige hochinteressante Firmentöchter, unter anderem autonomes Fahren und Lieferroboter.
Und alle Empfehlungen, alle Produkte, auch wenn die jetzt hier nicht eingeblendet werden können, begibt es natürlich in deinem Börsenbrief. Also wenn man den abonniert, hat man sowieso den Zugriff auf alle
Produkte. Genau, hat man sowieso schon gewonnen.
Hut 8 zum Beispiel, da sitzt du ja auch drauf, so viel ich weiß.
Genau, Hut 8 habe ich auch als Empfehlung schon relativ lange laufen, zwischendrin auch mal einen Teil verkauft, wieder eingestiegen. Ist eigentlich ein Bitcoin-Miner, der aber auch schon seit längerem Kapazitäten freigibt an KI-Firmen. Und dafür Gelder erhält. Spannende Geschichte auch, weil man sich jetzt zusammengetan hat mit American Bitcoin. Das ist eine Bitcoin-Firma, die unter anderem die gegründet worden ist von den Söhnen von Donald Trump. Soweit ist man da politisch auf der sicheren Seite und jetzt sind die beiden eben zusammen und man will jetzt den Bitcoin-Teil im dritten Quartal, also in diesem Quartal, also im Prinzip in den nächsten 6 Wochen an die Börse bringen. Und hat 8 selber behält dann das KI-Geschäft. Und ist aber mit 80% an diesem Bitcoin-Miner beteiligt. Und das könnte nochmal richtig für Fantasie sorgen, wenn dieser Börsengang kommt. Denn American Bitcoin als Bitcoin-Miner will dann nämlich auch Bitcoin am Markt kaufen und will auch so eine Reserve aufbauen. Also das, was viele Bitcoin-Miner jetzt auch schon machen und was auch MicroStrategy macht oder andere Firmen. Soweit spannend und ich finde, das aktuelle Niveau ist sehr interessant zum Einstieg, auch jetzt immer noch, obwohl die Aktie sich auch vom Tief weg verdoppelt hat.
Gut, wirst du auch auf jeden Fall bei uns, aber auch in deinem Börsenbrief vor allem weiter begleiten, jetzt, wenn es auch spannend wird über die Abspaltung.
Genau.
Dann schauen wir zuletzt noch auf Apple. Ja, wenn wir da über das Thema KI sprechen, man hat viel vor, immer viel geplant, Robotik auch, gibt es jetzt neue Gerüchte, ich glaube, es wurde noch nicht bestätigt. Aber so, man hat ein bisschen den Anschluss verloren, oder so wirkt es zumindest.
Ja, also Apple, ich war ja ein großer Fan von Apple und das, meine Fanbase schrumpft immer weiter, denn jetzt hat ja der Tim Cook sich mit Donald Trump getroffen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat ihm dann so einen Goldbarren überreicht mit so einer Glasscheibe drin, wo irgendwas von Apple drauf stand. Also sich so anzubiedern, fand ich schon ein bisschen schwierig.
Aber das machen alle gefühlt.
Ja, das machen im Prinzip alle. Klar, wenn es natürlich um die eigene Firma geht. Jetzt hat man nochmal die Investitionen, die man in den USA tätigen will, nochmal aufgestockt von 500 auf 600 Milliarden. Mhm. Ich glaube, in den nächsten 5 oder 6 Jahren. Ich weiß nicht, was Apple da in den USA machen will. Man will ja nach wie vor keine iPhones dort bauen, denn das wäre viel zu teuer. Was immer man jetzt da bauen wird, ich weiß es nicht. Dann kommt noch dazu, es gibt jetzt einen Streit zwischen Apple und Elon Musk. Elon Musk wirft Apple vor, dass man ChatGPT, also OpenAI, so promotet. Und ich meine, Elon Musk macht nichts anderes. Auf X wird auch Grok promotet. Wenn man da mal drauf geht, alle drei Felder kommt eine Grok-Werbung. Aber was ich interessant finde und was ich auch komisch finde, Apple hat ja ist ja mal von Microsoft gerettet worden vor ewigen Jahren. Und man wollte ja nie wirklich Microsoft-Produkte haben. Und jetzt ist man so dick mit ChatGPT und man weiß ja, ChatGPT, also OpenAI, gehört zur Hälfte Microsoft. Jetzt holen wir sie doch wieder Microsoft ans Board, weil man muss bei KI irgendwas machen. Und ja, die Lösung ist keine eigene Entwicklung, so wie es andere machen, sondern man setzt eben auf OpenAI. Kann funktionieren, aber ich finde es trotzdem eigentlich unfassbar, dass einer der größten Technologiekonzerne der Welt nicht selber in der Lage ist, KI zu entwickeln. Da ist man, das hat man offenbar ein bisschen verschlafen, so wie es aussieht. Und ja, jetzt dieser Anstieg, klar, ist durchaus gerechtfertigt. Die Aktie hat ja auch im Vergleich zu anderen Tech-Firmen nichts gemacht. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum Tech-Firmen, die dieses Jahr im Minus sind. Apple gehört dazu immer noch, oder? Ja, ist plus minus null ungefähr. Ist jetzt, glaube ich, ich würde auch jetzt, auch wenn es günstig erscheint, wobei günstig ist Apple nicht, würde ich dann doch andere Tech-Werte vorziehen.
Gut, hoffentlich kriegen Sie die Kurve, aber wie du sagst, momentan für dich zumindest kein Investment-Case.
Genau.
Das war's für heute. Danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.